Mesdames et Messieurs, und hier ist er wieder, der wunderbare, großartige Podcast, der schönste Podcast der Welt mit der schönsten Podcaster der Welt. Hier ist der 144. Podcast mit dem Marco und der Patrick. Und ich habe vor mir einen turmartigen, mit einer schönen Spitze ausgeführten Marco, der in der Stadt der Liebe Großartiges erlebt haben wird oder, ich weiß es nicht, vielleicht auch nicht so Großartiges. Aber vielleicht wird uns der großartige Marco, der Meister aller Paris-Besucher, derjenige, der seinem möglicherweise besten Freund eine wunderbare Zeit in Paris vorbereitet hat und ihn jetzt mit großartigen Informations versorgen wird. Hier ist der Marco!
Ich komme direkt aus dem Moulin Rouge. Nein, also in Wirklichkeit bin ich schon wieder zurück, Patrick. Du sprichst übrigens ausgezeichnet Französisch. Ich bin überrascht. Also so viel kulturelle Aneignung habe ich gar nicht von dir erwartet. Also,
Marco, ich höre immer nur kulturelle Aneignung. Ich habe die Sprache ganz hervorragend gelernt. Ich habe auch da Baguette und den Baskenhut habe ich auf die Kopf und das gestreifte Hemd. Ich bin perfekt vorbereitet für Paris. Ja, und ich denke, ich komme so am besten durch, weil ich weiß nicht, weißt du, einfach diesen Weg des Lebens, des Pariser Lebens, schon mal ein bisschen vorweg zu leben. Aber ja, möglicherweise klingt das auch jetzt einfach albern und ich werde jetzt vollkommen ausgelacht von die Zuhörer. Und dann muss ich sagen, das war die Idee von der Marco.
Ja, vor allem Romy wird wieder kritisieren. Das ist ja
gar, ja, die Romy,
ja,
das die
ist, Romy, ja, ist die Romy, ja gar kein Franzos.
Ja. Die Romy ist da sehr streng mit mich.
Ja, wir müssen auch bald mal wieder einen Podcast mit Romy machen, damit sie alles raushauen kann, was sie an uns kritisiert.
Ja, an dir natürlich nichts, Marco, du bist perfekt, aber ich, naja. Nein, ja, Marco, du warst in Paris, du hast für mich wunderbar was vorbereitet. Du
ja, und es war hart, Patrick.
Warum?
Ja, weil die Franzosen, die neigen ja auch immer zu einer gewissen Radikalität, ne, und es wurde gestreikt. Ich konnte nicht alles machen, was ich machen wollte. Ja, ich habe also, bevor ich nach Paris fuhr, habe ich mir auch vorher mal angeguckt, was kann man denn so machen? Also ich bin jetzt, wie oft warst du schon in Paris? Warst du schon mal in Paris?
Ich war noch gar nicht in Paris. Ja.
Mon ami.
Ja, im Herzen war ich natürlich schon öfter in Paris, aber
Gut,
ich war noch nicht vor Ort, nein.
Was habe ich gemacht? Ich habe mir eine Airbnb-Wohnung gebucht, etwas außerhalb.
Moment, ich muss mitschreiben. Airbnb. Airbnb.
Ja, du wirst ja wahrscheinlich irgendein Luxushotel mit deiner dich liebenden Ehefrau.
Das stimmt. Oder wenn wir es denn erreichen, also weil ich habe auch tatsächlich schon ein bisschen Angst davor, dass dann alles bestreikt wird. Und wir haben tatsächlich, ich weiß nicht, ob das auch irgendwas mit den Streiks zu tun hat, wir haben tatsächlich keine Bahnverbindung, die für uns gepasst hätte, gefunden und sind tatsächlich gezwungen, mit dem Auto dahin zu fahren. Und da ist tatsächlich auch ein bisschen meine Angst, dass wenn wir dann da sind, dass dann alles irgendwie bestreikt wird. Aber ich habe dich unterbrochen, Marco. Ich habe mir jetzt hier aufgeschrieben, Airbnb.
Ja. So kurz nach Belgien muss auf jeden Fall Mautgebühr bezahlen. Ne?
In Frankreich sind wir schon öfter gewesen. Also das habe ich übrigens schon mal erwähnt, dass die beste Ehefrau von allen in Paris gelebt hat.
Ja.
Ja. Gut, dann muss ich das, den Punkt kann ich schon mal streichen.
Aber kannst du gleich für unsere also hier im Podcast, weiß ich nicht, nee, das weiß ich nicht. Ich glaube, so privat hast du mir schon mal erzählt, aber hier im Podcast kannst du gern gleich ausholen und alles erzählen, was deine dich liebende Ehefrau sonst nie erzählen würde.
Ja, sie hat mir auch nicht so viel davon erzählt.
Also war sie nicht im Moulin Rouge?
Ich glaube nicht.
Das Moulin Rouge ist ja auch nicht mehr
das. Ich glaube, da gehen nur Touristen hin.
Ja, es war, glaube ich, zur Zeit von Picasso war es noch anders. Da Moulin Rouge, weißt du, das ist diese rote Mühle, ne?
Und, ja, 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 bitte.
Also wenn man sich mit Weizen und Korn und so weiter auseinandersetzt, dann muss man da rein, ist ja klar. Ich habe etwas außerhalb von Paris eine Wohnung mir genommen, eine Airbnb-Wohnung genommen. Moment,
außerhalb von Paris. Außerhalb von Paris.
Den Gag ziehen wir aber jetzt nicht als Running Gag die ganze Zeit durch, Patrick.
Wieso? Du wolltest, mach mal weiter.
Jedenfalls habe ich das gemacht, weil innerhalb von Paris gab es gar nicht mehr so viele Wohnungen. Also ich habe ja jetzt sehr spontan gebucht und innerhalb von Paris gab es gar nicht mehr so viele Wohnungen. Und wenn, dann wären die doppelt so teuer gewesen und viel kleiner. Also ich wollte halt eine sehr geräumige, ne, damit ich meinen Koffer in das eine Zimmer stellen kann,
ja.
Meine Schuhe in das andere Zimmer, schlafen im dritten Zimmer, duschen im vierten Zimmer, kochen im fünften Zimmer, Fernsehen gucken im sechsten Zimmer. Also es muss halt alles passen. Und das wäre in der Pariser Innenstadt nicht möglich gewesen. Außerdem hatte ich keine Lust auf so viele Ratten und so. Also ich, du kennst ja diesen Film Ratatouille von Pixar, ne?
Ja.
Ich wollte.
Moment, ich mache gerade Notiz Vorurteile vor. Urteile gegen französische Restaurants.
Nein, 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 nein. eigentlich so gegen die, eigentlich gegen so die sanitären Anlagen. Du kennst das ja auch, wenn man so.
Und gegen sanitäre Anlagen in französischen Restaurants.
Wenn man auf Park, auf Raststätten in Frankreich ist, dann gibt's ja diese Stehtoiletten. Also da muss man sich
gibt's ja. Gibt's immer noch?
Hier gibt's leider immer noch, ja.
Stimmt, jetzt wo du sagst, ist mir auch aufgefallen. Aber ansonsten sind es zum Glück weg. Also ich hatte ja mal... Ja. Also
die gibt es, glaube ich, nur an den Raststätten, wo es kein Restaurant oder keine Tankstelle gibt. Sobald es, glaube ich, ein Restaurant oder eine Tankstelle gibt, kann man sich auch auf den Klodeckel setzen. Aber ansonsten, wenn man da bei den LKWs anhält, dann muss man
nur Loch im Boden, ne?
Also das heißt, man sollte nicht viel essen, bevor man diese 5 Stunden Fahrt auf sich nimmt.
Ja.
Sondern man sollte vorher, ja, trinken darf man schon, als Mann kann man ja überall hinpieseln. Habe ich übrigens in Paris auch gesehen, dass, obwohl es da sehr viele Toiletten gibt, in Paris selber, es waren ja trotzdem an einem Streiktag Männer, die einfach an die Hauswand gepieselt haben. Und das ist, glaube ich, so ein Stück Pariser
Freiheit. Französische Kultur?
Französische Revolution.
Ja, okay. Ja. Also Also an Ecken pinkeln, habe ich notiert.
Jedenfalls war das Schöne an, es gab direkt zwei U-Bahn-Stationen, also Metrostationen. Das heißt, ich war schnell in Paris und am ersten Tag bin ich dann auch direkt in die Innenstadt gefahren, bin dann aufs Lafayette. Das ist so ein
Kaufhaus?
Ja, Kaufhaus, aber mit eigentlich eher so diese, mit Marken, ne, Gucci und so weiter. Also die haben dann eher so diese, also musst du natürlich mit deiner dich liebenden Ehefrau rein und dann
natürlich,
musst du
natürlich
auch ein bisschen Geld investieren. Da gibt es Düfte, Kleidungsstücke und so weiter.
Ja.
Und das Schöne ist aber, wenn man in die, ich glaube, in die 8. Etage mit fährt, also erstmal eine wunderschöne Kuppel, ne, die toll aussieht, aber man kann dann eben aufs Dach und dann kann man auf Paris runterschauen. Das sieht man.
Genau, und ich glaube, man muss nicht so lange warten wie am Eiffelturm, ne? Sowas in der Art ist das, ne?
Ja. Gut, der Eiffelturm ist natürlich noch ein paar Meter höher als das Lafayette, aber man sieht den Eiffelturm auch ungefähr in so 10 Zentimeter
Höhe. Ja, ist es so weit entfernt?
Naja. Und also zu Fuß ist, glaube ich, noch mal eine Stunde bis zum Eiffelturm, wenn man vom Lafayette aus losgeht. Und man schaut direkt auf die Pariser Oper, die auch sehr schön aussieht. Und man hat eben die ganzen Dächer. Das hat man ja in Rom auch häufig, dass man so Aussichtspunkte hat, wo man so auf Rom runtergucken kann und so weiter. Und in Paris ist da auch, gibt's noch mehrere Stellen, wo man runterschauen kann. Aber das Lafayette ist halt eben umsonst. Und auch schöne Location. Da kann man auch, glaube ich, ich liebe Paris, kann man sich davor auch posieren. Also wäre jetzt auch nochmal, da gibst du deine Handkamera irgendeinem Touristen in die Hand und stellst sie mit deiner sich liebenden Ehefrau davor. Und dann habt ihr nicht nur den Eiffelturm im Hintergrund und die Pariser Skyline, sondern ihr habt auch noch dokumentiert, dass ihr nicht euch gegenseitig nur liebt, sondern auch Paris liebt. So muss es
Ach, das ja. sein. Ja. Ja, Moment, also Paris, lieben.
Oder bin ich auch, an demselben Tag bin ich da auch noch, weil es wirklich wunderschönes Wetter war, im Gegensatz zu Deutschland. Die Sonne schien, es war relativ warm, also man musste schon eine Jacke anziehen, aber ansonsten war es relativ warm. Und da bin ich dann mal zum Eiffelturm gegangen, einfach nur um draußen zu gucken. Und auf dem Weg dahin habe ich mir auch so einen Crepe geholt und die Crepes, ich sag dir, das war so lecker. Also ja? Es ist ähnlich wie ein Schwein. Ich habe mir dann durch ein vegetarisches Crepe geholt mit Käse und mit Tomaten. Aber das ist genauso wie in Griechenland. Ja, die Tomaten, die schmecken nach was. Es ist nicht so wie in Deutschland, diese holländischen Tomaten. Wir haben ja auch schon mal eine Sendung über Tomaten gemacht, dass sie so wässrig schmecken, sondern die sind aromatisch. Also es war ja eigentlich fast wie eine Pizza zu essen. Ne?
Aber ist es tatsächlich so, dass die Tomaten aromatischer waren oder war es einfach das Gefühl, in Paris ein Crepe zu essen?
Ja, das weiß ich nicht so richtig. Ich habe das manchmal das Problem ja, wenn ich Sachen aus dem Ausland importiere nach Deutschland und die hier essen möchte, dass die mir da nicht mehr schmecken. Also ich glaube schon, dass es dann diese Kombination ist, die Atmosphäre, das Feeling dort und gleichzeitig aber auch, dass die Produkte. Ich habe mal gehört, dass, ich glaube, das habe ich im Podcast von Jan Böhmermann mal, hier fest und flauschig mit Olli Schulz, hat er sich darüber ausgelassen, dass er gerne nach Belgien oder Frankreich fährt, um dort Gemüse einzukaufen, weil die Deutschen sehr viel Wert darauf legen, dass es so preiswert ist und dementsprechend dann auch das Gemüse nicht so gut ist. Also dass eher die Deutschen eher so ein Abfallprodukt bekommen, während in Frankreich das Gemüse wahrscheinlich wesentlich teurer ist. Habe ich jetzt nicht verglichen, die Preise. Aber entsprechend gut schmecken die Sachen daneben dann auch. Ne? Also sehr, sehr,
ja,
sehr
gutes. Es ist ein schwieriges Thema. Also ich hatte auch in anderen Zusammenhängen, da ging es, glaube ich, um Obst. Und da haben die halt teilweise bei spanischem Obst halt enorme Giftmengen auch festgestellt. Also es mag vielleicht besser schmecken, ist aber trotzdem ungesunder als dann die holländische Tomate, die mit von irgendwelchen Hummeln und irgendwelchen Wespen beschützt wird, um das Ungeziefer irgendwie loszuwerden. Aber ja, vielleicht fehlt dann die spanische Sonne, die dann der Tomate in den Niederlanden dann den letzten Kick gibt. Aber ein bisschen muss man ja auf die Gesundheit achten.
Gut, also ich war dann im Eiffelturm und klar muss man hin mit der bestliebenden Ehefrau und besten Ehefrau von allen. Und dann habe ich
immer gedacht... Aber geht mal auf den Eiffelturm rauf oder schaut man sich einfach von unten an?
Ja, ich hab alles drei gemacht. Am ersten Tag habe ich mir den von außen angeguckt, am zweiten Tag war ich drauf und am dritten Tag habe ich mir den abends angeguckt, wie der leuchtet.
Ist das denn so, dass ganz oben so ein Tor zu einer anderen Welt besteht, aus dem Aliens über die Welt kommen können?
Ja, das ist definitiv so. Mhm. Es ist aber nicht schlimm, weil diese Aliens nicht besonders feindselig Touristen gegenüber sind. Also es ist immer dieses Klischee, ne, Aliens, die hauen einem doch den Kopf ab oder nisten irgendwelche Eier in die Körper von Menschen und so weiter. Nee, das war's nicht. Also es war eher ein freundschaftlicher Austausch. Das eine Alien sah auch so ein bisschen aus wie Gustav Eiffel. Ja, also es hatte durchaus Ähnlichkeit mit dem Erbauer oder dem Architekten des Eiffelturms. Aber es ist schon ein mulmiges Gefühl. Also ich switch jetzt mal auf den nächsten Tag, obwohl ich eigentlich noch beim ersten Tag auch noch was zu sagen habe, mache ich gleich. Also wie gesagt, am zweiten Tag hatte ich dann auch Karten reserviert und das sollte man auf jeden Fall auch machen, online vorher buchen. Sonst steht man nämlich mindestens dreimal so lange an. Es gibt dann direkt die Unterscheidung, haben Sie eine Karte oder haben Sie keine Karte? Wenn man die Karte hat, ist man schon in der Reihe. So, wenn man da keine Karte hat, ist man erstmal in der Reihe von den Leuten, die die Karte kaufen müssen. Und die ist dreimal so lang wie die Leute, die sich anstellen, weil sie die Karte schon haben. Und dann komme ich also an den Punkt, dann habe ich da meine Karte und dann muss ich mich genau da anstellen, wo die Leute schon stehen, die eine Karte haben. Also das heißt, das Ganze würde einfach viel, viel länger. Also insofern kann ich nur raten, wenn man auf den Eiffelturm möchte, sollte man sich online Karten...
Möchte man auf den Eiffelturm, wenn man, ich sag mal, so ein bisschen höhenängstlich ist?
Naja.
Also so, der, sagen wir, so ein Problem hat mit, ich sag mal, durch, also Blicken durch Treppenstufen durch noch.
Ja, das habe ich, das hab ich ja auch. Ich weiß noch, als ich damals als 16-, 17-Jähriger zum ersten Mal in Paris war, da bin ich auf den Eiffelturm draufgegangen. Da sah der übrigens noch ganz anders aus. Da war der noch gar nicht so hermetisch abgeschirmt unten. Aber da war ich auch drauf. Da bin ich zu Fuß die ersten Stufen dann hochgegangen. Und das fand ich ziemlich, ich glaube, erste oder zweite Etage. Und das war total mulmig für mich, immer durch diese Treppen zu gucken, die dann durchlässig waren damals. Aber wenn man eben direkt eine Karte bucht für ganz nach oben, also über, ich sag mal, 300 Meter, 313 Meter über der Erdoberfläche, dann fährt man ja mit Fahrstühlen da hoch. Und
ach so. Läuft da nicht hoch.
Nee, also man kann hochlaufen, aber
ist anstrengend.
Was heißt, ist anstrengend? Also tatsächlich ist meine Höhenangst bei mir auch das Problem. Ne? Also dass ich dann zwischendurch denke, und es laufen tatsächlich sehr viele über diese Stufen. Und ich glaube dann, die von der zweiten Ebene bis zur dritten Ebene ganz oben, weiß ich gar nicht, ob man da laufen kann. Jedenfalls ist das echt nochmal ein echtes Stück. Ne? Also die zweite Ebene ist so die erste, wo man dann, also die, ich glaube, die erste Ebene ist das Restaurant. Und die zweite ist knapp da drüber und da hat man eigentlich schon einen ganz netten Ausblick über Paris. Aber wenn man dann ganz nach oben mit, fährt man mit dem zweiten Fahrstuhl noch mal höher, da wo die Aliens eben die das Verbindungsportal haben. Und das ist nochmal ein anderer Fahrstuhl. Und der ist auch, man hat schon ein mulmiges Gefühl, wenn man da hochfährt. Und dann hat man dann oben, wenn man ganz oben ist, hat man nochmal zwei Möglichkeiten. Entweder man bleibt auf der ersten Ebene, die ist dann mit Fenstern umringt. So ähnlich wie beim Empire State Building. Da gibt es auch diese Möglichkeit, dann entweder drinnen zu bleiben oder dann nochmal rauszugehen. Und dann geht man eine Treppe hoch, dann ist man wirklich draußen. Und da ist dann noch sehr windig und da ist da eben noch dieses Portal. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn man ein bisschen Höhenangst hat oder wenn ein bisschen mulmig wird, aber dann seine liebende Ehefrau beschützen möchte, dass da nochmal so Adrenalin freigesetzt wird und man dann in so eine Beschützerrolle kommt und dann merkt, wie man diese Höhenangst überwindet. Also ich glaube, man muss einfach dann, also wenn der Fahrstuhl hochschießt, und man selber auch ein bisschen Höhenangst nimmt, man einfach die Frau in den Arm, so zum Motto, ich beschütze dich.
Ja.
Und hält sich aber an ihr fest, sodass sie nicht merkt, wie sehr man zittert.
Ich glaub, meine Frau hat auch nicht so viel Höhenangst wie ich.
Gut, dann wird das Bild vielleicht umgekehrt sein. Dann wird eine Frau dich ummanteln und du sagst, wenn ich darf, kann ich die Augen wieder aufmachen?
Ich glaube, ich habe Pippi in der Hose.
Also es hat sowas von Phantasialand. Also man geht in so ein Fahrgeschäft, in so eine Achterbahn rein und fragt sich, warum tut man das eigentlich? Hm. Und am Ende sagt man sich, naja, gut, dass ich das gemacht habe. Jetzt kann ich wenigstens mitreden oder so.
Ja. Jetzt hast du gesagt, der wäre hermetisch unten abgeschlossen. Also ich verstehe das so, dass man früher auch unten drunter durchlaufen konnte und hochgucken konnte. Und das geht nicht mehr. Die haben jetzt einen Zaun um den kompletten Turm rumgezogen.
Ja, wobei ich nicht weiß, ob die bei der Einlasskontrolle schon die Karten checken. Das ist überall, wie beim Flughafen, erstmal ein Check, ob du irgendwelche Bomben oder Attentats... Also wahrscheinlich kommst du in den Innenhof auch rein, wenn du keine Karte hast. Wenn du einfach nur deine Arme hochhebst und dich betatschen lässt, dann kommst du erstmal rein. Du brauchst deine Karte eigentlich erst, wenn du dich wirklich anstellst. Aber früher war es so, dass diese Umzäunung nicht da war. Und da konntest du unter den Eiffelturm einfach durchlaufen und Fotos machen. Und da waren früher auch solche Kleinkriminellen, die solche Tauben hatten, die man so aufziehen konnte und die dann durch die Gegend flogen. Jetzt sind überall nur noch so Kleinkriminelle, die Eiffeltürme verkaufen. Aber die dürfen das eigentlich gar nicht, weil ich glaube, dass das die Marke der Stadt Paris gehört und die Merchandise oder Lizenzen drauf sind, ne, wie Mickey Mouse oder keine Ahnung was.
Ja, muss ich mir also irgendein Modell vom Eiffelturm dann kaufen, um das Paris-Erlebnis irgendwie zu haben? Oder wie hast du das gehalten?
Na, ich würde eher so eine Postkarte kaufen, die so ein bisschen die so ein bisschen, wie sage ich, künstlerisch mit dem Motiv umgeht. Da gibt es auch in der Innenstadt oder auch im Künstlerviertel, wozu ich eigentlich kommen wollte, gibt es auch ganz schöne Hommagen an den Eiffelturm. Also ich glaube, diesen Eiffelturm an sich, den braucht man nicht. Und wenn, dann sollte man vielleicht die kleinste Fassung nehmen. Die kostet dann vielleicht 3-4 Euro oder so. Und die kann man sich dann auf den Nachttisch stellen und sich daran zu erinnern.
Also kein Eiffelturm. Eiffelturm-Modell ist notiert.
Was du auf jeden Fall machen solltest, und das habe ich auch am ersten Tag schon gemacht, zum Montmartre fahren. Also der Montmartre ist dieser Berg, hat auch nochmal ist eine unheimliche Anhöhe. Das heißt, auch vom Montmartre aus kannst du auf Paris runterschauen. Und da ist die Kathedrale, die Sacré-Cœur. Mhm. Die ist übrigens auch von Picasso gemalt worden. Da gibt es auch ein sehr kubistisch, impressionistisches, es ist kubistisch, eine Auflösung, Sacré-Cœur. Und das ist eben das Künstlerviertel und das ist einfach total schön. Das ist wirklich.
Aber ist es schön, wenn man weiß, dass da früher mal Künstler waren, oder ist es immer noch ein ernstzunehmendes Künstlerviertel?
Das ist immer noch ein ernstzunehmendes Künstlerviertel. Da sind ganz viele, ich glaube nicht, dass das Kunststudentinnen sind. Das sind, glaube ich, so Künstler, die sich damit Geld verdienen, dass die Leute malen, so wie die letzte Folge, wie in jedem touristischen Ort. Aber es ist halt so schön, weil sich das alles so ballt. Also viele Restaurants, viele, viele Cafés, wo man verweilen kann. Dazwischen immer irgendwelche Künstler, auch Souvenirläden. Und was ich besonders schön finde, auch immer irgendwelche Kleinkünstler, also Leute, die Gitarre spielen, Leute, die interessante Sachen machen, die Breakdancen, die Seiltanzen, die in der Band spielen. Also es ist einfach, wenn man da jetzt ohne Kinder ist, dann bietet sich das doch an, abends dahin zu gehen. Dann ist alles schön beleuchtet, man kann auch essen gehen und es ist einfach eine schöne, wirklich sehr, sehr schöne Atmosphäre.
Und es ist keine Touristenabzocke?
Also sagen wir mal so, es ist durchaus eine Touristenabzocke, aber es ist jetzt nicht so unmäßig, dass man das Gefühl hat, man ist da verraten und verkauft. Also ich habe da zum Beispiel auch gegessen in einem Restaurant und der Preis war völlig normal, das Essen war lecker. Ja, also ich bin da nicht rausgegangen, wieder, oh, jetzt hat man mich hier, aber hier bin ich jetzt hier, keine Ahnung, 100 Euro für ein Essen losgeworden oder sowas. Also es ist schon alles bezahlbar und man setzt da, glaube ich, eher auf den Durchschnittsbürger als jetzt auf so Leute, die sagen, okay, ich habe jetzt mal 5.000 Euro und die gebe ich jetzt mal in 3-4 Tagen aus oder sowas. Es gibt auch Galerien und kleine Ateliers. Es gibt, glaube ich, auch ein Museum von Dali oder über Dali. Da war ich aber nicht, weil ich wusste, dass ich am nächsten Tag zu Picasso gehen wollte und habe dann jetzt mein Dali-Fantum zurückgehalten und habe mich dann einfach auf die Atmosphäre. Und dann kann man sich eben auch im Sacré-Cœur, kann man sich da vorsetzen und wenn es warm ist, kann man doch was essen. Man kann sich auch vorher was holen und dann da essen. Das habe ich teilweise auch gemacht, vorher beim Kiosk, mir was zu trinken und was zu essen. Also Kiosk ist ja immer so diese grenzübergreifend. Ne? Das ist ja, diese Kultur hat man ja hier in unseren Breitengraden gar nicht so, dass zwischen kleinem Supermarkt und Kiosk, dass da eigentlich die Trennlinie fließend ist. Also man kann sich da durchaus auch leckere Sachen holen und sich dann auf die Stufen setzen und hat trotzdem ein schönes Gefühl.
Ja, Sacré-Cœur.
Ja, da war ich diesmal nicht drin, da war ich damals mal drin. Lohnt sich auch, man kann, wenn man eine Karte kauft, kann man noch oben drauf und hat nochmal einen Ausblick, einen etwas höheren Ausblick. Und die Sacré-Cœur, ja, ist halt eine nette Kathedrale. Ne? Aber also wenn ich da Geld für ausgeben würde, dann würde ich auch oben auf die Spitze gehen. Ne? Weil Notre-Dame geht ja gerade noch nicht. Insofern ist es vielleicht eine gute Alternative, nochmal auf so eine Kathedrale hochzusteigen.
Okay, aber ich habe mir jetzt notiert, Montmartre abends essen gehen.
Ja, und flanieren. Ne? Also da haben die ganzen Künstler gelebt. Ne? Also nicht nur Picasso, sondern auch Manet und Monet und Utrillo oder Utrillo und wie sie alle heißen. Ne?
Ja.
Also
jetzt habe ich ja immer gedacht, irgendwie diese ganzen Maler wären unten an der Seine oder so, aber die sind dann eben auch oben auf dem Montmartre.
Ja, an dem nächsten Tag, nachdem ich am Eiffelturm war, war ich dann im Picasso-Museum und das kann ich auch nur empfehlen. Während das Picasso-Museum in Barcelona tatsächlich schon zu Lebzeiten von Picasso eingerichtet worden ist, aber nochmal in einem sehr erhöhtem Maß überschwemmt worden ist. Also als ich das letzte Mal in Barcelona war, im Picasso-Museum, das war wie ein Viehtransport. Ja, man wurde richtig durchgepeitscht. Ne? Da war ich mit der Gruppe zusammen und ich hatte aber vorher nicht vorgebucht. Und dann war diese immer wieder, da hat man uns vorher erklärt, ja, wir dürfen zwar rein, aber wir sollen auf keinen Fall ein Gruppenverhalten an den Tag legen. Und immer wenn ich stehen blieb mit irgendwelchen Leuten, mit denen ich mich unterhalten wollte, die so, this is a group behavior. Ja, also da wurde man richtig durchgepeitscht. Ne? Also in dem Picasso-Museum jetzt in Paris war das ganz anders. Erstmal fand ich schön, dass es da Synergieeffekte gab. Also da waren auch andere Künstler, die ausgestellt worden sind und relevante. Es ging viel um, ich sag mal, gesellschaftlich relevante Kunst, also Kunst, die um die es in der Unterdrückung der Schwarzen geht, ums möglicherweise auch Sklaven und ja, so Selbstbehauptung in der modernen Gesellschaft, fand ich eine schöne Kombination auch mit der Kunst von Picasso, aber dann auch dann in der ersten Etage wirst du mit Picasso totgeschmissen. Und das hat eben damit zu tun, ne, dass Picasso zu Lebzeiten immer ganz viele Kunstwerke für sich behalten hat und die nachher ins Erbe geflossen sind. Und ja, und die finden sich dann eben auch im Picasso-Museum. Also der Bau ist schon mal total schön. Und also Picasso hat da wohl auch drin gelebt. Also kurz, glaube ich, nur. Und dann ist es eben so, dass jetzt da die Bilder von Picasso und jeder Raum ist auch nochmal den Bildern entsprechend eingerichtet. Also du gehst nicht in einen Raum und es sieht genauso aus wie der andere. Also du findest nicht weiße Wände. Ne? Also, und das ist sehr geschmackvoll, sehr, wie soll ich sagen, sehr sensibel gehandhabt worden. Also Picasso Museum kann ich auch nur empfehlen.
Ist es groß? Also wie lange braucht man?
Ich würde sagen, von der Größe her ähnlich wie das Kaiser-Wilhelm-Museum in Krefeld. Also es ist in 1-2 Stunden machbar. Mhm. Ja, Louvre, wie gesagt, wollte ich eigentlich auch machen, aber wusste ich von vorher schon. Ich wollte also Karten vorbuchen und dann wurde schon deutlich, da wird gestreikt. Und das heißt, ich habe gar nicht mit Illusionen dahin. Wenn du da reinkommen solltest, also auf jeden Fall rate ich dir auch vorher Karten zu buchen. Und es wirklich zu genießen. Also ist einer der schönsten Kunstmuseen, die ich kenne. Mhm. Aber alles natürlich sehr klassisch. Ne? Also die moderne Kunst war da jedenfalls, ist da gar nicht so präsent. Also ist wirklich, also wenn du jetzt mal das vergleichst mit Köln, dann ist das eher Richard Wallraff oder Wallraff-Richards-Museum als das Ludwig-Museum. Ja, also du findest da sehr viel Klassisches und weniger Modernes. Ich glaube, das war damals ein riesiger Rummel, als der erste Picasso da ins Louvre, in den Louvre kam und so weiter. Ah. Ansonsten sehr viel klassisch, sehr viel, ja, nicht Mittelalter, aber dann frühe Neuzeit, Renaissance und so weiter, ne? Die großen Klassiker dann eben, ne? Und ja, klar, die Mona Lisa ist sehr klein, ist, glaube ich, nicht viel größer als ein DIN A3-Blatt. Aber
du hast mal gesagt, es wird sich trotzdem lohnen.
Ja, das ist halt so, wie wir nach Brüssel gefahren sind, ne? Als Jäger des verlorenen Schatzes. Also ich finde das ja mal spannend, irgendwo hinzufahren und etwas zu suchen und dann auch zu finden. Also ich finde es halt spannender, etwas einen Anreiz zu haben. Ich gehe jetzt in Louvre und will die Mona Lisa sehen, als ich gehe jetzt in Louvre und lass mich einfach mal überraschen, was da so passiert. Ne? Und die Mona Lisa ist also nicht direkt am Anfang, man muss schon sich da durcharbeiten und dann wird man dann eben belohnt. Klar, dann stehen da mal so 30, 40 Leute davor, muss man ein bisschen abwarten, bis man die Selfies machen kann mit der Mona Lisa. Aber auch das lohnt sich dann letztlich. Ne? Also ich denke mal, wenn man die Mona Lisa wirklich von ganz, also es ist dann auch so, die ist ja geschützt durch so eine Plexiglasscheibe. Also ich glaube, man kann die Mona Lisa genauso erfassen, wenn man sich ein Bildband von Leonardo da Vinci kauft. Aber es ist halt nicht das Gleiche. Ne? Ansonsten, Louvre, man weiß ja, Königspalast, das ist ja alles, jeder Raum ist herrschaftlich mit viel Stuck, mit viel Gold und so weiter. Das ist ja einfach herrlich. Also du hast das Gefühl, da hat Kunst ein Recht zu existieren. Das ist einfach toll gemacht.
Hast du denn auch die großen Geheimnisse unter der Pyramide klären können?
Ja, ich weiß, das war ja das Ostergeheimnis. Ich weiß natürlich, dass das quasi auf den Kult hindeutet, dass Maria Magdalena und Jesus quasi damit deutlich machen wollten, dass das Christentum ja eigentlich, oder dass der Kult um Jesus ja eigentlich ein Gemeinschaftswerk war. Und dass die katholische Kirche dafür gesorgt hat, dass die Frau ins Hintertreffen geriet und dann alles verfälscht worden ist. Das hat Dan Brown mir schon vor Jahren mitgeteilt. Also es war jetzt kein großes Geheimnis mehr. Ne? Und die Pyramide ist auch erst später entstanden. Ich glaube auch bei der, das habe ich mir auf jeden Fall durchgelesen, auch bei irgendeiner Weltausstellung und so weiter. Ich glaube erst im letzten Jahrhundert. Vorher gab es die normalen Eingänge, also die Seiten.
Ja, nee, die Pyramide ist modern, ja, 90er Jahre oder irgendwie sowas, ne?
80er, 90er Jahre, genau, ja.
Und was deckt die ab? Also was ist da drunter? Also
du schaust. Ne, du schaust quasi auf die Empfangshalle, ne? Das ist so.
Ja, ja, also das ist quasi das Dach von der Empfangshalle, ja.
Genau, ja.
Das heißt, man geht quasi unter dem Platz durch.
Ja, du fährst runter mit einer Rolltreppe und dann zeigst du deine Tickets und ja, aber das konnte ich diesmal leider nicht machen.
Ja, muss natürlich gucken. Wie lange warst du jetzt eigentlich da?
5 Tage.
5 Tage, ja, wir haben ja nur ja, im Grunde 2 volle Tage, also inklusive Ab- und Anreise, ne?
Ich mache ja auch nur Angebote, Patrick. Du musst ja nicht alles davon machen. Also was auch noch ganz schön ist, sind die Friedhöfe. Also ich war auf 2 Friedhöfen, aber eigentlich insgesamt gibt es 3 interessante Friedhöfe. Also ich war zuerst auf dem Friedhof der Père Lachaise. Da ist zum Beispiel Molière begraben. Und da ist zum Beispiel Edith Piaf begraben. Und da ist zum Beispiel Marcel Proust begraben. Da sind aber noch weitere Prominente, nur irgendwann hatte ich dann auch nicht mehr so die große Motivation, weil Edith Piaf war ziemlich kompliziert. Sie ist nämlich nicht unter ihrem Künstlernamen, sondern ihrem bürgerlichen Namen begraben. Und gleichzeitig war da eine Beerdigung, sodass ich Schwierigkeiten hatte, mich da so ranzupirschen an das Grab von Edith Piaf. Aber es ist natürlich heftig, dass diese prominenten Menschen, die man ja aus Literatur, aus keine Ahnung was kennt, aus Promi-Gedöns, dass die da begraben sind. Der Friedhof hat natürlich auch ganz viele diese Gruften, die dann eben diese Häuschen da drüber haben, die so wie so Marienhäuschen aussehen. Hat sowas Morbides, aber wenn die Sonne scheint, herrlich. Also man läuft da wirklich wie über so einen jüdischen Friedhof, nur eben mit diesen Häuschen. Ne? Also es ist alles noch, sieht alles alt aus, teilweise auch verkommen, manche Steine sind schon aufgebrochen. Kann ich aber nur empfehlen. Also wenn man so ein paar Prominente sucht, wird man da fündig. Mhm. Und am Anfang, wenn man reinkommt, sieht man auch welche Prominenten. Oder man kann auch
so ein Verzeichnis oder sowas.
Genau. Und man kann auch Google Maps benutzen. Viele Prominente. Ach, hier, Jim Morrison ist auch auf dem Friedhof. Und der Sänger von Doors. Und der wird auch immer noch mit Blumen bestückt. Also immer noch viele Fans, die sich da hinstellen. Ja, als Alternative zum Louvre bin ich dann ins Musée d'Orsay oder Orsay, also O-R-S-A-Y geschrieben. Das ist, glaube ich, ein ehemaliger Bahnhof, hat jedenfalls so eine Bahnhofästhetik. Ja, das war für mich dann so der Ausgleich dafür, dass ich nicht in Louvre kam. Auch ein riesiges Ding, da war jetzt gerade eine Ausstellung über Manet und Degas. Die beiden haben wohl nicht nur die gleichen Silhouette gehabt, also nicht nur die gleichen Objekte, die sie gemalt haben, sondern haben auch zusammen ihren Stil weiterentwickelt. Und da gab es ganz viele tolle Effekte. Da wurden nämlich Bilder von Manet und von Degas nebeneinander gestellt, die dann zeigten, wie die miteinander korrespondiert haben, künstlerisch. Ne? Da gab es ein Bild, ich glaube, der Vater von Degas oder von Manet wurde dann von dem einen Künstler gemalt mit dem Rücken von der Mutter. Und der andere Künstler hat dann die Mutter ganz prominent gemalt. Das sah so aus, wenn es so ein Bild wäre. Ne? Und die haben einfach, also ganz tolle Ausstellung. Aber auch das schafft man kaum in 1-2 Stunden. Also dann gab es auch oben nochmal Impressionisten, Expressionisten und Van Gogh und so weiter. Und ein Restaurant, sehr teuer übrigens, also da lohnt es sich nicht ausgiebig zu essen. Ich habe es aber trotzdem gemacht, habe mir so eine Vorspeise bestellt, für 16 Euro, eine Vorspeise für 16 Euro. Die bestand aus so einem kleinen Püree, also wie so ein, eine Creme Brûlée oder sowas, ja, also so ungefähr so hoch. Und darüber waren da so kleine Erbsen, keine Ahnung, es war sehr herzhaft, ne? Also das hatte man, schmeckte, war vegan, schmeckte ungewöhnlich, hatte man schnell auf, aber dieser Saal ist halt herrlich, ne? Spiegel, Prunk, alles, ne? Also, das war wohl mal, also ich meine, ich war mir jetzt unsicher, weil eigentlich sah es aus wie ein Bahnhof, aber das schien irgendwie so wie so hotelartig. Vielleicht hat man da auch Dinge verknüpft oder im Bahnhof selber war auch ein Hotel. Jedenfalls sah es klasse aus, ne? Also, wenn man jetzt noch ein weiteres Kunstmuseum, du hast ja recht, bei 2 Tagen ist das wahrscheinlich gar nicht alles machbar. Und ich war dann noch am weiteren Friedhof, weil ich dachte, ich will jetzt auch den Sartre sehen, also den Philosophen. Der war aber gar nicht auf dem Friedhof. Ich war auf dem Friedhof Montmartre, also in der Nähe vom Künstlerviertel, und bin dann aus Zufall auf das Grab von Heinrich Heine gestoßen.
Ach.
Und das war schön. Der hat also eine riesige, ja, fast schon eine Star, also seine Büste steht auf so einem riesigen weißen Sockel, so ähnlich wie der rauchende Schülerkopf, ne, den ich für unseren Kunstlehrer gemacht habe. Ja, und vor dem Grab, ich wollte gerade so ein Video drehen, ja, wo ich so im Hintergrund so ein Heine-Gedicht rezitiere. Und dann sah ich aber, da war da so ein junger Mann, der kniete und machte Picknick vor dem Grab. Ich glaube, das war so eine Künstlerseele, die sich irgendwie verbunden fühlte mit Heinrich Heine und irgendwie versuchte, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Ah. Und als ich dann nicht auf Sartre stieß, habe ich mich dann mit der Person unterhalten, die da quasi den Friedhof einlässt und auslässt. Und die sagte, nee, ist noch ein dritter. Montparnasse, da ist Sartre. Aber da habe ich mir die Bilder im Internet angeguckt. Gut, Sartre und Simone de Beauvoir, die haben halt so ein Gemeinschaftsgrab. Sieht aber jetzt auch nicht besonders spektakulär aus. Und da habe ich mir gedacht, das schenke ich mir jetzt. Bin dann lieber zum Montmartre gegangen, habe mir noch das Moulin Rouge angeschaut und habe
beim Comic. Das ist auch am Montmartre?
Ja. Und habe mir dann im Comic-Shop ein Bild, einen Comic geholt, der frisch rausgekommen war, über, das heißt im Original, die Hüter oder die Verteidiger des Louvre. Und dachte mir, ist ja ein Ausgleich dafür, dass ich nicht im Louvre sein konnte. Ne? Mhm. Gut, dann war ich auch noch abends an dem Eiffelturm. Der blinkt ja dann immer zur vollen Stunde. Muss man natürlich auch gemacht haben. Und am nächsten Tag war ich dann im Invalidendom und da war ich dann doch überrascht, weil da dieser Sarkophag von Napoleon, dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches oder der Franzosen. Nee. Und ja, aber das ist so heftig, wie das da ausstaffiert ist. Weil ich bin ja eigentlich dahin gekommen, ich denke mal so, worauf die Franzosen am meisten stolz sind oder die Pariser am meisten stolz sind, die Französische Revolution. Aber da ist ja so ein Kult um Napoleon, dass ich mich frage, was wiegt eigentlich höher? Es scheint mir zu sein, dass die Franzosen oder die Pariser auch sehr militaristisch sind. Ich war nämlich an dem Abend selber, war ich dann auf einer Kirmes in dem Vorort, in dem ich gewohnt habe. Und da war wirklich an jeder zweite Schießstand hatte so Maschinengewehre und keine Ahnung was. Also richtig war so der Kleinkindtraum. Also deine Kinder hätten da wahrscheinlich sehr viel Spaß. Also kannst du richtig so eine Maschinengewehr, eine MG und dann kannst du alles abballern, was da rumsteht und so weiter. Ne? Und auch dieser Invalidendom, der ist ja ummantelt von Militärmuseum und so weiter. Ja, irgendwie an dem Tag wurde auch gestreikt. Da konnte ich die Metro nicht benutzen. Also als ich dann in die Innenstadt wollte. Ich wollte mich danach noch ins Centre Pompidou, da sage ich aber gleich noch was dazu. Aber ich war wirklich überrascht von diesem Kult, den Napoleon da gemacht worden. Also ein riesiger Sarkophag, bestimmt 3-4 Meter hoch und 5 Meter lang. Und Napoleon ist wohl da in mehreren Schichten eingebettet. Also der erste Sarg ist wohl aus Zinn. Und dann kommen verschiedene Baumarten, ich sag mal jetzt mal Buche und keine Ahnung was, ne? Eschenholz. Also keine Ahnung. Also auf jeden Fall wurde das ja immer pompöser. Man geht da rum. Ich glaube, seine Generäle, die sind dann im Boden eingelassen. Die sieht man aber dann nicht. Und selber hat er auch mal so einen kleinen Raum. Da steht dann so eine Statue von Napoleon. Und dann hat er diese Insignien, die ihn wohl ausmachen. Ne? Den Stab und so weiter. Und ja, und dann steht auch ganz klar, ist der Kaiser hier. Das hat mich dann doch etwas irritiert. Damit habe ich nicht gerechnet. Als ich dann rausging aus dem ganzen Militärmuseum, was auch nochmal ausufernd ist, was man sich alles angucken kann, Da waren dann die ersten Streiker auch und da lief eine laut AC/DC-Musik. Also es hat sowas schon, man hat die Franzosen oder die Pariser, die können schon unheimlich wirken, ne, mit ihren Gelbwesten und mit ihrer Radikalität. Da war auch riesen Polizeiaufgebot überall. Man wurde auch kontrolliert, also ich jetzt nicht, wahrscheinlich sah ich zu lieb aus, aber der gemeine Franzose, der wurde immer wieder kontrolliert, ob er vielleicht irgendwelche Waffen oder welche Bomben dabei hatte. Aber es war schon eine unheimliche Streikstimmung da in Paris an bestimmten Tagen. Und die U-Bahn fuhr dann eben nicht und ich hatte auch Karten gebucht für Centre Pompidou. Das Centre Pompidou, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so ein sehr, also eigentlich sieht's aus wie ein Bild von Kandinsky, also sehr viel mehr so mit Linien und Röhren angelegt. Im Gebäude selber, das
sind so wie das Aachener Klinikum, ne?
Ja, das Aachener Klinikum kenne ich nicht, deswegen kann ich es jetzt nicht bestätigen, aber wie ein Raumschiff. Es sieht aus wie ein Raumschiff. Und früher stand da, glaube ich, diese Uhr, die immer runterlief bis zum Jahr 2000. Die gibt's aber nicht mehr. Also jetzt habe ich sie nicht gesehen. Und du fährst dann eben gehst dann erstmal ins Gebäude rein, wirst natürlich auch wieder nach Waffen und so weiter kontrolliert. Und du hast da mehrere Möglichkeiten. Du kannst da zum Beispiel in die Bibliothek gehen. Du hast dann ein Kinderparadies mit Hüpfburgen und so, also Schlangen und so weiter. Und da waren 6, 7 Galerien. Ja, und ich bin dann erstmal hochgefahren in die 4., 5. Etage. Da kann man auch wieder auf Paris runterschauen, was auch wieder sehr schön aussieht. Man fährt durch diese Röhren durch. Aber da ist dann wirklich ganz moderne Kunst. Also ich habe dann auch ganz verstörende, also ich glaube Leute, die gar nicht damit gerechnet haben, dass es so moderne Kunst ist. Also zum Beispiel gab es da ein Bild, ich habe den Künstler vergessen. Der malt so sehr naturalistische Naturbilder und dann verziert er die aber mit so Wasserhähnen oder Duschaufsätzen so. Also dass das Wasser quasi aus diesem klassischen Bild abgezapft wird und dann so getan wird, als wenn übergeführt wird in die Moderne. Ja. Und da standen dann zwei Jugendliche, wo der eine dann sagte, das erste Bild, was ich hier sehe, wo ich denke, dass der Typ malen kann. Sonst habe ich nur Scheiße gesehen bisher. Ne? Oder ich kam bei einem Raum, wo dann so Bilder, Riesenleinwände waren, die dann einfach nur so schwarz angepinselt waren. Und dann wurde eine Frau, die so total hässlich immer rumgemeckert hat, wie scheiße alles ist, so ein Yves Klein, was soll das denn? Und dann, also ich weiß nicht, auf Englisch haben die das, glaube ich, gesagt. Dann wurde die von ihrem Partner reingefahren mit dem Rollstuhl. Ich saß da, um meine Füße ein bisschen zu entspannen. Und dann sagte der, na, das Bild finden wir aber nicht schön. Ne? Und dann sagte seine Partnerin so, ne, das will ich auch nicht haben, noch nicht mal geschenkt. Ne? Also es schien so zu sein, dass dieses Centre Pompidou Leute anlockt, die gar nicht wissen, dass da so viel wirklich moderne Kunst, abstrakte Kunst ausgestellt ist, die wahrscheinlich dann sowas Ähnliches erwarten wie im Louvre. Ich mache jetzt mal ein bisschen schnell. Pantheon bin ich nicht reingekommen, weil er gestreikt worden ist. Ich hatte Karten gekauft vorher, hatten aber geschlossen. Im Pantheon sind so die Nationalheiligen quasi, so wie Jean-Jacques Rousseau. Die sind da auch in Särgen ausgestellt. Hätte ich gern gesehen. Sieht aber auch von außen imposant aus. Und ich hatte am Vortag schon eine Meldung bekommen, dass ich an dem Tag nicht reinkam, aber am nächsten Tag würde ich wieder reinkommen. Also bin ich am nächsten Tag dahin gegangen und kam aber wieder nicht rein. Und dann habe ich ja mit dem Typen da gesprochen. Übrigens auch ein Vorurteil, ne, dass die Pariser nicht mit einem auf Englisch oder auf Deutsch sprechen. Das ist, die sind so touristisch eingestellt, die reden Englisch, die reden Deutsch. Ist überhaupt kein Problem, man kann sich mit Händen und Füßen verständigen. Ich weiß nicht, also ich glaube, sie nehmen es nur nicht ernst, wenn man versucht, Französisch zu sprechen. Dann machen die sich, glaube ich, ein bisschen drüber lustig, so unter Motto. Ja. Dann reden wir mal lieber auf Englisch oder auf Deutsch, bevor wir jetzt hier ihr Französisch als Französisch anerkennen. Ist bei mir ja keine Gefahr. Draußen steht eine Statue von John. Genau, und als ich ihn gefragt habe, wie das denn sein kann, und dann sagte er mir, ja, war der total lieb zu mir. Und meinte, dann müssen Sie verstehen, hier wird jeden Morgen wird entschieden, ob gestreikt wird oder nicht. Und das wussten wir eben gestern noch nicht. Und morgen ist wieder auf. Ich sage ja, geht aber jetzt nicht. Ist mein letzter Tag. Ich habe jetzt hier, ich muss meinem Freund und seiner Frau jetzt hier Empfehlung machen. Also entweder komme ich ja heute rein oder gar nicht. Und dann sagte mir, ja, tut mir leid, dann kommen Sie gar nicht rein. Ja, war leider so. Habe also jetzt dann irgendwie 12 € verloren für die Karte, die ich da gebucht habe. Wahrscheinlich würde ich die wieder zurückbekommen, wenn ich überhaupt schon mache. Aber ich, das ist mir jetzt nicht die Sache wert. Ja, und am letzten Tag bin ich dann noch in Versailles gefahren. Da ist mittlerweile auch sehr viel kommerzialisiert. Ich habe mir dann natürlich den Garten wieder angeschaut. Da bin ich beim letzten Mal noch umsonst reingekommen. Diesmal musste man Eintritt bezahlen für den Garten.
Hast du dir auch das Dorf angeschaut von Marie Antoinette?
Ja, was heißt das Dorf? Also das Haus von Marie Antoinette, ne? Also da, wo sie ihre Partys gefeiert hat.
Naja, sie hat sich doch so ein kleines Bauerndorf reinbauen lassen, wo sie dann Bäuerin spielen konnte.
Ja, da das habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Aber es war auch, ich war in dem Garten, war ich, glaube ich, 2,5 Stunden unterwegs. Und ich musste nachher, ich hatte für 14 Uhr Karten für den Palast. Deswegen muss ich dann irgendwann auch meine, also man läuft ja schon ziemlich lang. Also das ist am Anfang steht dann auch, dass man also für den normalen Rundweg, den die gemacht haben, 1,5 Stunden braucht und für den ausgiebigeren Rundgang 2,5 Stunden. Aber ich glaube, wenn man alles sehen will, dann ist man da schon 3-4 Stunden beschäftigt. Mhm. Ja, und im Palast war ich dann auch wieder überrascht. Also auch wunderschön natürlich, aber viel, viel mehr Tourismus natürlich. Also man steht da echt lange an.
War das das erste Mal jetzt für dich?
Nee, ich war, glaube ich, so 2009, 2010 war ich schon mal in dem Königspalast. Aber das letzte Mal, vor 2 Jahren, als ich in Paris war, da war ich nur im Garten, weil ich dachte, ach komm, da war auch gerade die Corona-Zeit, ne? Mhm. Da wollte ich mir das nicht antun. Ich glaube, es war auch ganz schwer möglich, da reinzukommen. Oder wenn, hätte man schon Karten wahrscheinlich ein halbes Jahr vorher buchen müssen. Da bin ich ja lieber im Garten geblieben, was dann auch in Ordnung war. Ja, und diesmal habe ich im Palast, habe ich dann eben gemacht. Und da war ich irgendwie überrascht, wie Napoleon da abgefeiert worden ist. Ja, also riesige Bilder, also als wenn das so eine Traditionslinie wäre. Ne? Heinrich IV., Ludwig XIII., Ludwig XIV., Ludwig XV., dann kommt so ein bisschen Revolution und dann kommt direkt Napoleon als der neue Kaiser. Und ja, was mich dann zum Schluss gebracht hat, ich muss mal mit Patrick über Napoleon sprechen. Also, weil ich ja, wie gesagt, immer dachte, die Franzosen, die haben ein Problem mit Napoleon, aber haben die anscheinend gar nicht.
Also oh, sollten sie ein Problem mit Napoleon haben.
Naja, ich meine, als er dann gegen Russland Schwierigkeiten bekommen hat und als er dann in Waterloo gescheitert ist, da hat man ihn doch in die Verbannung geschickt. Also irgendwie musste man doch dann ein Problem mit ihm gehabt haben. Und dass er dann gestorben ist und dann hat man, glaube ich,
ja, Jahre gebraucht. Verlierer werden erstmal nicht gerne gesehen.
Ja, wobei die Deutschen sind ja da ein bisschen da anders. Ne? Wir Deutschen lieben ja Verlierer. Also wir können ja nicht ertragen, wenn jemand der glänzende Sieger ist. Der muss ja scheitern, um so eine gewisse Tragik zu entwickeln, um ihn dann wieder lieb zu gewinnen.
Das gilt aber nicht für jeden deutschen Staatslenker.
Naja, aber was ich auf jeden Fall, die Metrofahrten haben Spaß gemacht. Also man muss jedes Mal, bezahlt man so, ich glaube, 2,10 € für eine Fahrt. Dann kann man aber auch unbegrenzt. Nur sobald man rausgeht aus dem Metrobereich, muss man dann auch wieder eine neue Karte ziehen, wenn man dann, also man, es gibt dann so Querverbindungen, auch wie in London, ne, dass du dann sagen kannst, okay, ich verlasse die M8 und gehe jetzt in diese M6, das geht, aber wenn du wirklich den Metro-Bereich verlässt, dann musst du beim nächsten Mal auch wieder eine neue Karte ziehen. Aber es macht total Spaß, Metro fahren. Und wenn du da so, na gut, bei 2,5 Tagen ist es wahrscheinlich schwierig, das System schon komplett zu durchschauen, aber wenn man das bei Google Maps eingibt, wo man hin möchte, dann sagt er eigentlich schon die Metrostation, wo man umsteigen muss und so weiter. Das ist eigentlich, ja, also das kann man alles ganz gut bei Google Maps eingeben und dann wird man auch richtig geleitet. Und wenn man dann ungefähr weiß, wo die Bahn langfährt, dann sieht man auch, wie genauso wie in London, wo sind die Umsteigeplätze und wo muss man dann hin als nächstes. Und dann wird man dann ganz gut geleitet. Ja, also insgesamt hatte ich viel Spaß, auch wenn ich das natürlich alles nur gemacht habe für dich und deine dich liebende Ehefrau.
Das ist so toll.
Und es war schönes Wetter. Ich hoffe, dass ihr auch schönes Wetter haben werdet, wenn ihr nach Paris geht. Ich finde, Paris ist eine der schönsten europäischen Städte. Ich finde, ja. Es verbindet viel. Klar, in der Metro hast du auch hektische Pariser, die schnell irgendwo hinwollen und so weiter. Aber irgendwie haben die Franzosen oder auch jetzt die Pariser ja doch eine gewisse Lässigkeit, ne, das Ganze anzugehen. Also in der Regel sind sie nicht so. Es gab eine schöne Szene, als ich in der Metro stand. Da kam so eine Familie, die bestand aus einem Paar mit Kind oder 2 Kindern und den Großeltern, also dann eben deren Eltern wieder, ne? Und die kamen, glaube ich, aus Süddeutschland. Und dann fand ich es ganz heftig. Dann war ein Jugendlicher, wahrscheinlich Franzose, Pariser, der aufstehen wollte für die ältere Frau und sagte, hier wollen Sie sich hinsetzen. Und dann sagte, gab die Frau ihm zu verstehen, nee, bleiben Sie mal sitzen, kein Problem. Dann erzählte sie ihrem Mann auf Süddeutsch, also das, oder kann auch Österreicher gewesen sein, jedenfalls so der Raum da ungefähr. Ach, dass ich so schön finde, wie höflich die Franzosen sind oder wie höflich Pariser sind. Und in dem Moment stapften deren Kinder auf meinen Füßen rum. Also, ne, traten mit ihren Füßchen auf meinen Schuhen rum. Bin ich jetzt nicht so schlimm? Die waren ja auch noch nicht so groß, ne? Also, nur ich dachte mir, die Kinder waren sich ja keiner Schuld bewusst, ne? Die guckten mich noch nicht mal an. Also, ich guckte die Kinder so an, die Kinder guckten mich kurz an, aber da kam ja kein Wort von sorry oder Entschuldigung oder keine Ahnung was, ne? Weil heftig ist, die Mutter kommentiert hat, dass die Franzosen so höflich sind, aber bei ihren eigenen Kindern hat sie es nicht eingefordert, dass die ebenso höflich sein könnten anderen Menschen gegenüber. Aber zum Schluss mussten die nach einer Stunde wieder raus, wir sind in die falsche Richtung gefahren, insofern war ich halt froh, dass die raus waren irgendwie. Wollte ich mal erzählen. Also es ist schon ja. Komisch, dass man so eine Höflichkeit bei anderen sieht, aber selber nicht auf die Idee kommt, dass es ja auch das Leben bereichert, wenn man selber auch höflich ist oder es von seinen Kindern einfordert. Aber eine lustige Asiatin an der Szene gesehen, die hatte so einen Hund und der einmal habe ich mich einfach auf eine Bank gesetzt unterm Eiffelturm, da zu frühstücken. Ich war vorher in so einem Supermarkt, habe mir Sachen geholt und habe mich dann mit meinen Croissants, meinem Baguette dahingesetzt und meiner Cola natürlich. Ach übrigens, das ist ein Schockmoment. Ja, ich habe jetzt gelesen, eine 30 Jahre alte Frau aus Neuseeland starb 2010 an Herzrhythmusstörungen, weil sie täglich bis zu 10 Liter Coca-Cola getrunken hatte. Das nur mal so. Na, jedenfalls hatte die Frau einen Hund, diese asiatische Frau, und der lief dann unter meiner Bank durch und hat natürlich nichts von meinem Baguette oder meinen Croissants abbekommen. Und der hieß Tokio. Die rief Tokio, Tokio. Der hörte aber nicht, der Hund. Und die ließ ihn von der Leine. Also er lief dann mit der Leine, lief er dann unter meinen Beinen durch. Und dann kam er dann zurück und hat nicht einmal gehört. Diese Frau hat ihm so oft Befehle gegeben. Immer Tokio, Tokio. Der Hund hat nicht gehört. Und als ich dann später fertig war mit dem Frühstücken, dann bin ich dann weitergegangen. Und nicht 10 oder 15 Meter weiter stand die Frau immer noch mit dem Hund. Und hat sich dann auf die Leine draufgestellt mit ihren Füßen, damit er nicht wegrennt. Der Hund ist aber trotzdem weggeflutscht mit der Leine und lief dann dem anderen Hund hinterher und bellte den anderen Hund an. Und wieder, Tokio, Tokio, Tokio. Ja, das waren so ein paar lustige Dinge. Also nimm dich in Acht vor Hunden, die nach wie Städte heißen.
Ja, aber danke, Marco, für diesen sehr, sehr einführenden und kennerhaften Beschreibung. Hast mir richtig Lust gemacht auf diese Stadt und
In Versailles gibt es die beste Konditorei, Bäckerei der Welt.
Ach.
Und die habe ich vor 2 Jahren zum ersten Mal erlebt, habe mir da was geholt. Da sprach die Frau sogar Deutsch, die Bäckereifachverkäuferin. Und da gibt es alles, herzhafte Sachen, süße Sachen, Törtchen, alles. Die Croissants schmecken wie ausgemalt, also wie erdacht. Also einfach, ich habe mir da alles Mögliche wieder geholt. Eine Quiche habe ich mir geholt und so ein Törtchen und ein Croissant und keine Ahnung. Und alles schmeckt einfach top. Ich muss sagen, ich hatte erst Angst, dass ich den Laden nicht mehr finde, aber ich habe ihn dann relativ schnell gefunden. Und der Laden heißt Au Pain de la Farm. Also Aux Pains de la Ferme. Und also jeder, der mal in Versailles ist, kann ich nur raten, da muss man hin. Die sind so freundlich und haben so leckere Sachen. Also wenn die einen Online-Versand hätten, also der von Versailles direkt hier in unsere Region die Sachen liefern würde.
Hast du mal geguckt? Vielleicht haben die einen.
Ich werde das mal austesten. Also es schmeckt fantastisch. Es schmeckt fantastisch, ja.
Ja, also ich denke, ich vermute mal, dass wir Versailles wahrscheinlich nicht machen werden, weil das zu viel ist. Und ich meine, ich kenne die Stadt ja nun noch gar nicht. Meine Frau ja schon deutlich ausgiebiger. Sie hat ja auch da gelebt.
Ja. Ach, da bin ich ja jetzt völlig umsonst dahin gefahren. Wenn deine Frau alles schon kennt, es ist ja schwierig dann.
Ja, schon, aber vielleicht hast du einen anderen Blick auf die Stadt und andere Schwerpunkte.
Ah, mon ami. Ja, ich glaube, ich habe teilweise auch gedacht, also wenn ich mit Patrick jetzt eine Woche in Paris wäre, wäre wahrscheinlich der Schwerpunkt auch nochmal ein ganz anderer, ne? Wäre wahrscheinlich auch interessant. Ich muss aber sagen, mir tat meine Füße weh. Ne? Ich hatte irgendwie neue Schuhe an. Ich bin viel gelaufen und am Ende des Tages war ich echt froh, wenn ich meine Füße hochlegen konnte. Ja. Also man sollte sich nicht scheuen, die Metro zu nehmen. Also weil man läuft sowieso. Also es gibt nicht überall direkt eine Station direkt vor Ort. Und das Laufen ist dann irgendwann dann doch eher Sport.
Das geht ja noch ganz gut im Laufen. Ich erschließe mehr Städte ja gerne auch zu Fuß. Also noch lieber eigentlich als mit dem Fahrrad, weil man doch, ich sag mal, eher mal einen Stopp machen kann, eher mal gucken kann, mal verweilen kann und Dinge auf sich einfließen lassen kann. Wie gesagt, bin sehr gespannt, ob die Stadt meine Erwartungen erfüllt oder ob ich enttäuscht sein werde. Ich weiß es noch nicht.
Du wirst uns berichten, Patrick.
Ja, ich werde es auf jeden Fall berichten.
Mhm. Okay, dann, wenn du zu Paris nichts mehr beisteuern möchtest, dann würde ich einfach sagen, verabschieden wir uns und sehen uns nächste Woche, hören uns nächste Woche wieder.
Wenn ihr wollt.
Und wenn ihr
könnt.
Tschüss.